Gnade sei mit euch von dem, der da war, von dem, der da ist und von dem, der da kommt. Amen. Wir hören Verse aus Johannes 4. Da heißt es, da kam er, Jesus, in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritanische Frau zu ihm, wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritanische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritanern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, was ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Herr, nun regiere du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, der Brunnen, von dem hier die Rede ist, der existiert noch heute. Er liegt innerhalb der Stadt Nablus. Damals lag er nicht weit entfernt von einem kleinen Dorf mit Namen Sychar. Genau genommen handelt es sich dabei um eine Zisterne. 2 Meter ist sie breit und circa 32 Meter tief. Jakob soll sie angelegt haben. Sie ist jedenfalls ungefähr 3,5 Jahrtausende alt. Im Altertum waren solche Zisternen für das Leben von Menschen und Tieren auf dem wasserarmen Kalkgebirge Samariens lebenswichtig. In der Regenzeit sammelte man in ihnen das Wasser, von dem man dann in den langen, heißen und regenarmen Sommermonaten zu leben hatte. Man kann sich diese Zisterne nicht immer ansehen, wenn man heute nach Israel fährt, denn das Gebiet gehört heute zur sogenannten Westbank. Da wird oft scharf geschossen. Diese Gegend wurde aber auch schon zur Zeit Jesu gemieden. Und zwar sowohl von den Juden, die in Jerusalem lebten, als auch von denen, die in Galiläa, nördlich davon, zu Hause waren. Man war nämlich den Leuten dazwischen, die dazwischen lebten, im Hochland im Laufe von Jahrhunderten spinnefeind geworden. Der Grund? Circa 720 vor Christus hatte der Assyrerkönig Sargon II. Die jüdische Oberschicht aus Samarien deportiert und durch eine neue heidnisch-fremdländische Oberschicht ersetzt. Und von diesem Zeitpunkt an galten die Einwohner Samariens den Juden in Jerusalem und Galiläa als kultisch unrein. Als Nehemia 370 Jahre später nach dem Exil in Babylon die Stadtmauern Jerusalems wieder aufbaute, hatte er sich deshalb verbeten, dass dabei Samaritaner mit Hand anlegten, denn er hielt sie, wie der Prophet Haggai sagt, denn er hielt sie für ansteckend unrein. Ergebnis? Die samaritanischen Juden, die konnten ja nun kaum in Jerusalem opfern, Sie errichteten sich ein eigenes Heiligtum auf dem Berg Gerizim, 1 Kilometer Luftlinie von diesem Brunnen hier entfernt. So hat der 4. Evangelist mehr als recht, wenn er schreibt, die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritanern. Wenn Jesus nun auf seinem Weg von Jerusalem nach Galiläa, wie Johannes schreibt, den langen Weg entlang des Jordan mied, auch den am Mittelmeer entlang, und einfach den kürzeren Weg nahm, über das samaritanische Bergland eben, dann brach er damit gleichsam ein jüdisches Tabu. Im Matthäusevangelium wird dieses Tabu noch erwähnt. Es lautet, geht nicht zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samaritaner. Jesus befindet sich hier nach dem 4. Evangelium auf der Flucht vor Nachstellungen der Jerusalemer Oberschicht. Und in diesem Zusammenhang heißt es schon in Vers 4, er musste durch Samarien reisen. Er lässt sich vom Vater leiten, heißt das. Anders gesagt, er unterliegt dem göttlichen Muss, von dem wir noch in der Passionsgeschichte hören werden. Weil Jesus sich also von Gott leiten lässt, deshalb durchbricht er das damalige Tabu und meidet Samaria und die Samaritaner nicht. Das ist auch der Grund, warum Christen niemals mitmachen können, wenn Menschen zwischen sich und anderen Grenzen ziehen, Mauern errichten, Unterschiede festschreiben, Fronten aufrichten, andere herabsetzen oder verachten. Das ist der Grund, weshalb Menschen, die Jesus nachfolgen, in seinem Namen grundsätzlich Nein sagen müssen zur Ausländerfeindlichkeit und zum fremden Hass. Darum Schwierigkeiten hin und Schwierigkeiten her in der gegenwärtigen großen Flüchtlingskrise. Diese Schwierigkeiten wollen und müssen politisch und wirtschaftlich gelöst werden, gewiss. Aber genauso gewiss ist, Leute, die den Namen Christi tragen, gehören an die Seite der notleidenden Schutzbürger. Hier gibt es für sie keine Wahl. Hier sind Christen in der Tat alternativlos. Und noch ein Tabu wird von Jesus damals durchbrochen. Er spricht nicht nur mit einem Menschen aus Samarien, er spricht sogar mit einer samaritanischen Frau. Das war gleichsam revolutionär. Frauen waren nämlich damals den Sklaven und Kindern gleichgestellt. Frauen durften nicht in der Tora im Gesetz unterrichtet werden. Und Rabbi Juda ben Ekai, und gewiss er nicht allein, pries Gott für dreierlei. Dass Gott ihn nicht als Heiden, nicht als Ungelehrten und nicht als Frau erschaffen habe. Jesus durchbrach diese von der Männerwelt errichtete schreckliche Barriere des Patriarchates. Indem er mit der Frau hier spricht und sie unterweist, nimmt er sie ernst, schenkt er ihr die volle Würde als Mensch Gottes. Ich denke, wir können uns kaum ausmalen, was das für diese Frau bedeutet haben mag. Gut, dass Jesus auch diese Grenze überschritten hat, die die Frau als Gesprächspartnerin möglich machte, schreibt eine Kollegin zur Auslegung unserer Verse, und sie hat recht. Übrigens, auch diese Grenze überschritt Jesus im Rahmen des göttlichen Muss. Auch dahinter können Christen nicht mehr zurück, auch wenn solche Versuche leider schon im Neuen Testament, in der Zeit nach Paulus, neu gestartet worden sind. Es ist Mittag, eigentlich viel zu heiß, um Wasser zu schöpfen. Die Frau ist allein gekommen, füllt den Krug am Brunnen. Gib mir zu trinken, sagt Jesus zu ihr. Eine flimmernde Glut liegt über dem Land. Alles hat sich verkrochen, Mensch und Tier, weit und breit, kein Lebewesen, nur Jesus. Gib mir zu trinken. Das sagt der Jesus des Johannesevangeliums. Johannes erzählt anders als die drei älteren Evangelien, Diese wollen nicht zuletzt erzählen, was sich begab mit Jesus. Johannes zeigt am stärksten den göttlichen Grund im Leben Jesu auf. Und dabei kreist er gleichsam immer wieder um das große Ich und der Vater sind eins Jesu. Darum bittet Jesus im Johannesevangelium zu trinken, dann ist es so, dass Gott selbst sagt, gib mir zu trinken. Nicht von ungefähr lautet eines der letzten Worte Jesu am Kreuz in diesem Evangelium darum wohl auch, mich dürstet, will sagen, Gott hat immer da Durst, wo seinen Menschen das Wasser fehlt. Mich dürstet, das rief Gott auch damals. Vor 75 Jahren, deren wir am 27. Januar gedenken, als man hier in Deutschland die jüdischen Mitbürger in unzähligen Waggons nach Osten trieb und ihnen kein Wasser gab. Gib mir zu trinken, das rief er dann genauso 3 Jahre später, als deutsche Soldaten in den Lagern der Alliierten waren und man sie genauso wenig an die Brunnen ließ. Gebt mir zu trinken. Dieser Ruf Gottes ergeht auch in unserer Gegenwart angesichts der Armenviertel in Afrika, in Lateinamerika oder auch schon in Palästina, wo das Wasser nur für die Begüterten da ist. Überall da litt und leidet Gott mit seinen Menschen Durst, bis hin zur Zerstörung unserer Gewässer und Flüsse. Gib mir zu trinken. Wir erkennen deutlich, hier in Johannes 4 ist Gott nicht mehr der, der unangefochten droben in höheren Sphären thront, sondern in diesem Jesus hier an einer Zisterne Samariens zeigt Gott sich als der, der das, was seine Menschen bedrängt, zu seiner Sache macht. Macht Gott aber unseren Durst zu seiner Sache, dann ist er keine verzweifelte Sache mehr. Dann stillt er ihn, indem er ihn teilt. Und nicht zuletzt darin liegt ein großes Geheimnis des Kommens Jesu beschlossen. Und die Frau hier gewinnt Anteil an diesem Geheimnis. Ihr Durst wird nämlich gelöscht. Wenn sie nachher nach Hause gehen wird, wird sie den Krug vergessen. Niemand weiß bis heute, ob sie schon geschöpft hatte oder ob der Krug noch leer war. Aber es geht Jesus bald längst nicht mehr einfach nur um das Wasser einer Zisterne. Hier wird von Gott noch ein anderer Durst angegangen, den er in Jesus ebenfalls zu seiner Sache macht. Ein menschlicher Grunddurst, ein Urdurst, unser Durst nach Freundschaft und nach Liebe, der Durst nach lieben können und geliebt werden. Der Durst nach Lebenssinn und nach Gerechtigkeit oder einfach der nach Trost. Gib mir zu trinken. Der Frau damals in der Zisterne klangen diese Worte Jesu gewiss mehr als seltsam in den Ohren. Sie kannte doch diese arroganten jüdischen Männer aus Jerusalem und Galiläa. Er hätte sich damals ein Jude die Zunge abgebissen, als ein Samaritaner um einen Gefallen zu bitten, geschweige denn eine Samaritanerin. Ein echter Jude würde lieber stundenlang Durstqualen leiden, als aus dem Krug einer Samaritanerin zu trinken. Deshalb antwortet sie, wahrscheinlich in einem etwas schnippischen Tonfall, wie bittest du von mir zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritanische Frau? Ja, liebe Gemeinde, wenn Jesus die Grenzen zu den Menschen hin überschreitet, dann wehren sich nicht wenige gegen seine Nähe und oft sogar aus Leibeskräften. Die Kirche geht viel zu wenig auf die Leute zu, wird kritisiert, sicher häufig zu Recht, aber wehe, wenn sie es dann tut und dabei mehr anbietet als eine Modenschau auf einem Gemeindefest, mehr als eine Fahrt zum Sorpesee, ganz umsonst und mit Kaffee. Wenn Menschen andere bitten, komm und sieh, schau dir doch die Sache mit Gott, mit dem Glauben, mit dem Evangelium doch mal ganz genau an. dann wehren viele ab. Manche aus Stolz, manche aus Angst, andere aus Enttäuschung, die meisten einfach so, es gibt wohl wichtigere Dinge. Und die Antwort Jesu, er sagt zu der Frau, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würde es umgekehrt sein. Dann würdest du die Grenze überschreiten zwischen Juden und Samaritanern. Dann würdest du auch dein Schnippischsein über Bord werfen. Da würdest du bitten, dass ich dir den Durst lösche, aber nicht mit abgestandenem Zisternenwasser, sondern mit lebendigem Quellwasser. Die Frau versteht dieses Symbol nicht, ist noch ganz in ihrer natürlichen Welt verfangen und fragt, woher willst du hier in diesem trockenen Gebiet Quellwasser holen? Sie merkt nicht, wie Jesus gerade eben die Gesprächsebene gewechselt hat und ein Wort der Selbstoffenbarung sprach, als er indirekt von sich als dem lebendigen Quellwasser redete. Jesus hakt deswegen noch einmal nach und wird deutlicher. Es handelt sich bei dem, was ich dir gesagt habe, nicht um irdisch-natürliches Quellwasser, sondern um ein Wasser, das in das ewige Leben strömt. Jetzt müsste sie es doch begreifen. Aber von wem? Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht mehr dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen, heißt es bei ihr. Sie sieht, modern gesprochen, in Jesus gleichsam den Chef einer Baufirma, die Quellen ausbohrt und Wasserleitungen anlegt bis zu ihrem Haus und Hof. Dieses Missverständnis ist für unseren Evangelisten zutiefst ein verborgener Hinweis auf die Wahrheit, der Mensch vermag von sich aus nicht, Gott zu verstehen und zum Glauben zu gelangen. Denn mein Glaube ist im Neuen Testament immer ganz und gar das Geschenk meines Gottes an mich, Frucht des Evangeliums, dessen Kraft er sich allein verdankt. Liebe Gemeinde, dieses Gespräch hier ist sehr typisch. Zuerst erscheint Jesus in unserem Leben in der Regel als der, der etwas verlangt, gib mir zu trinken. Dann aber muss er klar machen, eigentlich ist er es ja, der etwas zu geben hat. Eigentlich müsstest du mich bitten, gib mir zu trinken. So ist das bis heute. Wenn Leute an Jesus denken, dann denken sie zumeist zuerst an mehr Nächstenliebe, die in seinem Namen geübt sein will, an mehr Zivilcourage, an Barmherzigkeit, an Menschlichkeit und so weiter und so weiter. Und neulich sagte noch jemand, wenn alle in der Kirche so dächten wie Jesus, dann ginge es in der Kirche besser und in der Welt ging es auch besser. Daran ist natürlich sehr viel Richtiges. Und doch will Jesus uns über diese Sicht der Dinge noch weit hinausführen, so wie er es damals bei dieser Frau auch versuchte. Wenn du wüsstest, wer ich bin, sagt Jesus hier, dann würdest du merken, ich will dir etwas schenken, was es nirgendwo anders gibt, gratis und umsonst. Das Leben nämlich, das wirklich lebenswerte Leben. Das Leben, das diesen Namen verdient, das ewige Leben. Das Leben bei mir und mit mir, schon vor dem Tod darfst du aus Gottes ewiger Liebe leben, die auch der Tod nicht töten kann. Ja, wir Menschen können uns immer nur mit einer zeitlich begrenzten Liebe lieben. Gott aber liebt uns, diese Frau, sie und mich, mit seiner ewigen Liebe. Jetzt. Du bist deinem Gott auf ewig lieb und wert, lautet Jesu Botschaft, auch und gerade, wenn dir manches, was du dir im Leben erträumt hast, was du in deinem Leben sein oder leisten wolltest, zerronnen ist und kaputt gegangen. Diese Frau hier, sagt unsere Geschichte später, ist in 5 Ehen gescheitert. Darum nicht, was dir gelingt für dein Leben, ist entscheidend. Auch nicht das, was nicht gelingt in deinem Leben, ist entscheidend, sondern ich, Jesus, bin entscheidend und ich habe mich für dich entschieden. Punkt. Nach dieser unbedingten Liebe Gottes, nach seiner die grundsätzlichen und bedingungslosen Bejahung und Zuwendung sehnt sich jedes Menschenleben. Sie ist das Wasser des Lebens, das lebendige Quellwasser, von dem Jesus spricht und das er, allein er, im Glauben zu schenken vermag. Kein Mensch kann es sich selber schöpfen. Es muss von ihm, dem Mann da am Brunnen, gegeben werden, von ihm, dem jemand mal völlig zu Recht den Gottesbrunnen in der Wüste dieser Welt nannte. Jesus, der Gottesbrunnen in der Wüste dieser Welt. Im Grunde ist nämlich alles leidenschaftliche Verlangen von uns Menschen nach mehr Leben. Ich war mehr besitzen, mehr Unternehmen, mehr Reisen, mehr Tempo, mehr für die Zunge, mehr für den Gaumen, mehr für die Kehle, mehr Spaß, der große Kick und so weiter und so weiter. Nur irregeleitete und darum unerfüllte Sehnsucht, die immer größeren Durst nach dem Eigentlichen verursacht, nach der Gewissheit nämlich, etwas wert zu sein, einfach um meiner selbst willen bejaht zu sein, gewollt zu sein, geliebt zu sein, angenommen zu sein, bis ans Ende und darüber hinaus. Und das alles brutto. Und das alles einfach, weil es mich gibt. Leben aus dieser bedingungslosen Zuneigung und Liebe Gottes ist lebendiges Wasser gegen den Durst nach wirklichem Leben. Darum sind wir gleich beim Mahl auch gehalten zu trinken. Dürfen da an seinen Tisch treten unter der Verheißung Christi. Das lebendige Wasser, das ich euch geben werde, das wird euch zum Brunnen werden. Das will aus euch Brunnenmenschen machen. Leute also, die nicht nur trinken, sondern auch tränken. Ja, wer zu dieser Quelle des Lebens gefunden hat, der darf zur Quelle des Segens werden, indem er andere immer wieder neu an den erquickenden Gottesbrunnen in der Wüste dieser Welt, der Jesus heißt, führt, indem er einfach bezeugt, Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden, öffne, komme, wen dürstet, und trinke, wer will. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist und tiefer reicht als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.